Ja. Ich würde noch gern beten, bevor wir durchstarten. Vater im Himmel, ich möchte jetzt danken für diese Zeit, die wir gemeinsam haben. Und Herr, wir wollen, dass du zu uns sprichst. Und Herr, wie es der Barti schon gesagt hat, wir wollen uns jetzt empfänglich machen für dein Wort. Und so bitte ich dich, Herr, dass wir nicht nur Hörer sind, sondern dann auch Täter. Aber jetzt wollen wir erstmal hören. Und Herr, ich bitte, dass du Glaube erzeugst in uns durch das gehörte und gepredigte Wort in Jesu Namen. Amen. So, als erstes möchte ich euch ein Video zeigen, weil ich habe mir gedacht, Mensch, nachdem jetzt die Deutschen verloren haben, in solchen Momenten muss man sich an gute Zeiten erinnern. Und deswegen habe ich euch was mitgebracht, schaut es euch einfach mal an und lasst euch damit hineinnehmen in dieses wunderbare Video. Ja, das ist unsere deutsche Nationalmannschaft, ihr Lieben. Ich wollte es nur noch mal in Erinnerung rufen, was damals 2014 geschehen ist, dieses Wunder, ja, 7:1 gegen Brasilien und wie wir alle gefeiert haben. Wir waren ein bisschen erstaunt, ja, wo dann das dritte, vierte, fünfte Tor gefallen ist. Wir sind aus dem Staunen gar nicht mehr rausgekommen und ja, und jetzt lief alles ganz anders. Und ich glaube, in Momenten der Niederlage ist es gut, sich an alte Zeiten zu erinnern, wie es mal war und dann dort wieder hinzukommen. Und wie es der Barti schon so gut gesagt hat, etwas hat gefehlt. Und ich glaube, dass die Deutschen, wir Deutschen uns wieder auf unsere Tugenden berufen müssen. Wir haben Tugenden, wir sind vielleicht nicht die Balltechniker, wie es die Brasilianer sind. Und wir sind vielleicht auch nicht so schnell wie Mexiko, das haben wir auch leider gesehen, ja. Die waren wesentlich schneller als wir. Aber was wir haben, ist eben dieser Teamgeist. Die Mannschaft, ja, die Mannschaft. Oder auch Nervenstärke. Wir haben es gesehen beim Toni Kroos. Ja, ich meine, das war schon auch ein Hammer, so in der letzten Sekunde da noch so einen Freistoß zu versenken. Wer hat das alles gesehen? Ja, es war, ja, schau mal her, wer da alles Fußball schaut bei uns. Herr, hast du es gesehen? Die hätten doch beten sollen, ein Spaß. Und natürlich auch diese Willensstärke, die Deutschen haben, Willenskraft, einfach, dass wir unser Spiel dem Gegner aufzwingen. Das ist eigentlich, was uns Deutschen ausmacht. Aber leider haben wir alles vermissen lassen in dieser Phase. Und ich möchte heute von Kämpfen sprechen. Ich liebe es zu kämpfen. Ich habe schon als kleiner Junge gern gekämpft. Der Benny musste sehr drunter leiden. Und es ist so eine Kämpfernatur in mir. Und wobei ich auch an der Stelle auch sagen muss, für uns Christen gilt es natürlich, unser Kampf ist nicht gegen Menschen, ist nicht gegen Fleisch und Blut. Aber es ist gut, trotzdem kämpfen zu wollen und vor allem auch gewinnen zu wollen. Weil dagegen spricht nichts. Weil keiner kämpft, um zu verlieren am Schluss. Sondern jeder kämpft, um zu gewinnen. Und ich finde, dass wir uns in diesen Zeiten wieder uns neu dem Kampf widmen sollen. Weil wenn man so Niederlagen erlebt hat, dann wird man müde, dann ist man geschlagen, gezeichnet von der letzten Schlacht und man hat nicht mehr so die Motivation, in die nächste zu gehen. Sondern was passiert ist mit Niederlagen, du wirst immer, alles wird schwer. Und du rennst fast schon weg von den Problemen. Und Gott möchte aber, dass wir wieder neu, auch wenn wir verloren haben, wieder neu anfangen zu kämpfen, wieder neu diese Siegermentalität in uns zu bekommen. Und das möchte Gott für uns. Und darum wird es heute gehen. Es geht darum, dass wir kämpfen müssen. Es gibt zwei Kämpfe. Es gibt den Kampf, bevor der Kampf wirklich stattfindet. Bevor die Schlacht kommt, gibt es schon einen Kampf. Und der findet in dir statt. Und ich glaube, den haben die Deutschen dieses Jahr verloren. Ich glaube nicht, dass die Deutschen in allererster Linie gegen Mexiko verloren haben, sondern sie haben gegen sich selbst verloren. Sie haben sich selbst geschlagen. Und ich glaube, dass es uns Christen oft genauso geht. Dass wir nicht unbedingt verlieren gegen andere oder gegen Umstände oder was auch immer, dass wir Ziele nicht erreichen, sondern der erste Kampf findet auch in unserem Herzen statt. Und wisst ihr, wenn ich so mir Gott anschaue, für was kämpft denn eigentlich Gott? Was für einen Kampf, was für eine Schlacht schlägt er? Gott kämpft um dich und um mich. Gott kämpft um Herzen. Deshalb ist Jesus gekommen, weil Jesus wollte, dass du errettet wirst. Dass dein Herz ihn erkennt. Dass dein Herz nicht hart ist, sondern weich ist und empfänglich ist für diese Offenbarung von Jesus Christus. Deswegen kämpft Gott. Gott kämpft um unsere Herzen. Und das ist so mein erster Punkt. Ich möchte mal 1. Könige 18, 37 lesen. Das ist diese Story von Elia, wo Elia gegen die Baalspriester aufgestanden ist. Und es ging darum, wer ist der wahre Gott? Der ist der wahre Gott, der Feuer vom Himmel fallen lässt. Und wir alle wissen, Feuer ist gefallen. Und jetzt möchte ich euch kurz dieses Gebet zeigen, bevor dieses Feuer gefallen ist. Was hat Elia gebetet? Und dann ist es geschehen. Und zwar in Vers 37, 1. Könige 18, 37, da steht: Antworte mir, Herr, antworte mir, damit dieses Volk erkennt, dass du, Herr, der wahre Gott bist und dass du selbst ihr Herz wieder zurückgewandt hast. Dass du selbst ihr Herz wieder zurückgewandt hast. Also, Gott ist mächtig, er ist allmächtig und er ist es, der die Herzen zur Umkehr bringt. Er ist es, der dein und mein Herz zur Umkehr gebracht hat. Und hier steht das in der Vergangenheitsform, dass du selbst ihr Herz wieder zurückgewandt hast. Also im Geist hat er schon unsere Herzen zur Umkehr gebracht. Und es muss aber jetzt noch geschehen im richtigen Leben. Und so müssen wir das sehen, wenn wir uns eins machen mit diesem Kampf, den Gott hat, dass wir nämlich Menschen von Jesus erzählen. Dass der Kampf eigentlich schon gekämpft wurde, dass der Sieg eigentlich schon steht für diese Menschen. Aber wir haben auch ein Part darin, wir haben eine Aufgabe in diesem Kampf, den Gott kämpft. Gott möchte uns damit hineinnehmen. Und was ich an der ganzen Geschichte von Elia auch so erstaunlich finde und großartig finde, ist, dass die Baalspriester ja wirklich alles gemacht haben, damit dieses Feuer fällt. Sie haben angefangen, sich selbst mit ihren Speeren und mit ihren Schwertern zu ritzen. Blut ist geflossen. Die sind da rumgetanzt um diesen Altar und das Feuer kam einfach nicht. Sie haben alles getan, sogar bis zu dem Punkt, dass sie Blut vergossen haben, ihr eigenes Blut vergossen haben. Und nichts ist geschehen. Gott hat nicht reagiert. Und wisst ihr, warum Gott nicht reagiert hat? Weil dein und mein Blut Gott nicht wohlstimmt. Dein und mein Blut, es befriedigt Gott nicht, weil es nicht rein ist. Und deswegen musste das Blut Jesu Christi fließen, weil das Blut Jesu Christi ein Wohlgeruch ist für Gott, ein gutes Opfer ist für Gott. Und deswegen ist es wichtig, dass wir verstehen, wie wir kämpfen, weil oft kämpfen wir in unserer eigenen Kraft. Wir vergießen unser eigenes Blut. Wir denken, wir müssen es machen. Dabei haben wir doch Jesus Christus, der es schon getan hat. Amen. Und das sehen wir vor allem an dieser Geschichte. Aber es ist auch ein bisschen Humor mit drin. Elia, als er dann gefragt hat, was ist denn mit eurem Gott los? Ist er gerade am Klo oder wie? Ja, ist er gerade ausgetreten? Oder macht er gerade ein Nickerchen? Und das ist doch das Schöne an unserem Gott. Der wahre Gott, der einzig wahre Gott, der existiert, der geht nicht aufs Klo. Und er schläft auch nicht. Er schläft und schlummert nicht. Er ist wach. Er ist da, er ist voller Aufmerksamkeit, er sieht dich, er liebt dich, er fühlt mit dir. Er weiß, durch was du gehst. Manchmal fühlen wir uns so, als würde Gott nicht hinschauen. Manchmal fühlen wir uns so, als hätte Gott gerade was Besseres zu tun, als sich um uns zu kümmern. Aber die Realität ist, auch wenn du ihn nicht spürst, er kümmert sich um dich. Auch wenn du ihn nicht siehst, er ist da und sieht dich. Und er sieht dich in deinem Schmerz, er sieht dich in deiner Herausforderung, er sieht dich in deinen Kämpfen. Gott sieht dich und das möchte ich dir wirklich nahe bringen ans Herz, dass wir das erkennen. Gott ist da und er kämpft um unser Herz. Wusstet ihr, dass Gott sogar kämpft, obwohl du schon errettet bist? Er kämpft immer noch um dich. Wusstet ihr, dass Jesus immer noch für uns betet? Er betet jetzt, dass wir im Glauben bleiben, dass wir stark sind. Nicht in unserer eigenen Kraft, sondern in seiner Kraft. Gott ist im Moment am Kämpfen für dein und mein Herz. Jetzt in diesem Moment, in dieser Sekunde kämpft er um dich. Betet für dich, dass du diesen Lauf vollendest. Das gute Werk, was er in dir begonnen hat, er wird es auch vollenden. Er wird es vollenden. Jesus wird es vollenden. Er ist der, der kämpft. Aber wir haben auch einen Teil darin. Und nochmal möchte ich ein paar Sachen sagen hier. Gott kehrt Herzen zu sich. Vorher, wenn ich so mein eigenes Leben betrachte, war ich blind für die Schönheit Gottes. Jetzt ist Christus mein größter Schatz. Warum? Weil ich ihn erkannt habe oder weil ich so viel gemacht habe? Nein. Gott hat mein Herz verändert, deshalb. Und ich kann heute wirklich sagen, Gott hat wirklich mein Herz verändert. Es war nicht ich, es war Gott. Vorher war ich tot in meinen Sünden. Ich hatte keine Liebe für Jesus. Und jetzt genieße ich Jesus und ich halte an ihm fest. Warum? Weil er mein Herz verändert hat. Er hat mein Herz verändert. Vorher hatte ich Besitz, Familie, Leben und ich habe das alles mehr geliebt als Christus. Heute kann ich sagen, Christus ist mir mehr als all das. Ich erachte alles für Verlust im Vergleich zu Christus, der mir absolut Gewinn ist. Kann ich das immer sagen? Gefühlt nicht. Muss ich ehrlich sein? Gefühlt nicht. Aber wenn ich mich dann wieder auf Gott schmeiße, wenn ich wieder anfange zu beten, in seine Gegenwart komme, dann kommt wieder dieses, hey, er ist mir Gewinn. Kennt ihr das, wenn alles, wenn du die Augen schließt, alles um dich rum vergisst? Komm, schließt mal eure Augen. Wir vergessen jetzt mal alles um uns rum. Alles, der ganze Schmerz, alle Gefühle, alles, was so tobt in uns. Und wenn du dich dann nur auf Christus besinnst, wenn du ihn anschaust, dann wird alles andere klein. Alles andere wird unwichtig. Und du realisierst, er ist alles für dich. Er ist der, um den es geht im Leben. Und ihm zu gefallen, das ist das Allerwichtigste. Und das passiert, wenn du in seine Gegenwart kommst. Und diese Momente sind die schönsten Momente. Und in seine Gegenwart zu kommen, bedeutet nicht zu beten und dann abzuhauen, sondern es bedeutet zu beten, zu warten und reinzugehen. Richtig reinzugehen, auch vom ganzen Herzen hineinzutauchen. Wenn wir das tun, inmitten von Kämpfen und Anfechtungen, werden wir neue Kraft empfangen. Es ist diese Gegenwart Gottes und das, was er für uns getan hat, wenn wir uns darauf besinnen, dann kommt dieser Gedanke, alles andere ist mir Verlust, weil Christus für mich Gewinn ist. Und jetzt denkst du dir, ja okay, mir geht's vielleicht so, aber was ist mit meiner Familie? Was ist mit meinen Freunden, Arbeitskollegen, mit den Menschen, mit denen ich zu tun habe, die nichts von Jesus wissen wollen? So oft habe ich von dieser Erfahrung gesprochen mit den Menschen, aber es ist so, als würde ich abprallen mit meiner Botschaft. Und es kann sehr frustrierend sein. Wisst ihr, ich habe gerade vorhin gesagt, Gott kämpft um unser Herz. Aber wir haben auch einen Teil darin. Wir können Menschen nicht zu Gott bringen, also aus uns heraus. Wir können Menschen nicht erretten, das ist uns nicht gegeben worden. Aber was wir tun können, ist zu sprechen im Glauben. Es zu predigen, ist das Evangelium, die gute Botschaft, unser Zeugnis, unseren persönlichen Lebensbericht weiterzugeben an die Menschen. Das ist, was wir tun können. Und das können wir tun, aber wir müssen glauben, dass er sie erretten will und kann. Ich möchte euch hier ein paar Bibelverse geben. Hesekiel 11, 19. Wenn es in deiner Familie oder in deinem Freundeskreis Herzen aus Stein gibt, dann sagt Gott zu dir, und ich werde ihnen ein Herz geben und werde einen neuen Geist in ihr Inneres geben und ich werde das steinerne Herz aus ihrem Fleisch entfernen und ihnen ein fleischernes Herz geben. Wenn du siehst, dass da richtige Brocken in deiner Family sind, wenn da richtige Brocken an deinem Arbeitsplatz sind, Gott kann ihr Herz aus Stein rausnehmen. Wir können das nicht. Gott tut es. Was wir tun ist, wir reden davon. Wir reden davon, wie er das mit uns gemacht hat, wie er an uns operiert hat, unser Herz ja, geheilt hat. Wenn wir davon sprechen und wenn wir das auch wieder sehen, hey, wenn Gott mich verändert hat, dann habe ich Glauben, dass er auch diese Person verändert. Ja, weil wir vergessen oft, wie stur wir waren, wie hart wir im Herzen waren. Ich war ziemlich hart auch. So, wenn es in deiner Familie ein unbeschnittenes Herz gibt, ein Herz, das Gott überhaupt nicht liebt, dann sagt Gott in 5. Mose 30, Vers 6, und der Herr, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden, damit du den Herrn, deinen Gott, liebst mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, dass du am Leben bleibst. Und das ist so der Wunsch Gottes, dass wir leben und nicht sterben, dass wir am Leben bleiben und er möchte unser Herz beschneiden. Woher kommt dieser Begriff Beschneidung überhaupt? Damals, als Gott den Bund gemacht hat mit Abraham, war es so, dass er gesagt hat, lass alle deine Nachkommen, deine männlichen Nachkommen sollen alle beschnitten sein an der Vorhaut. Und das, was wir hier sehen, dieses Prinzip hat Gott genommen und vergeistlicht. Er hat gesagt, so, jetzt müsst ihr nicht mehr an der Vorhaut beschnitten werden, sondern an eurem Herzen beschnitten werden. Also unser Herz wird beschnitten, und wenn wir ein beschnittenes Herz haben, ist das ein Zeichen dafür, dass wir abgesondert sind und zu Gott gehören. Das ist das ganze Bild von der Beschneidung. Du bist abgesondert, du bist herausgerufen, du gehörst zu mir, das ist, was Gott sagt. Und das ist die Beschneidung des Herzens. Zu wissen, dass der Heilige Geist in dir immer wieder sagt, hey, du bist ein Kind Gottes, du bist ein Kind Gottes, du bist ein Kind Gottes. Du bist nicht mehr Sklave, du bist nicht mehr ein Knecht, sondern jetzt bist du ein Kind. Wenn es Leute gibt, die die Ordnung Gottes nicht leben wollen, in deinem Leben, dann sagt Gott zu dir auch über diese Menschen, Hesekiel 36, 27, und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Und das spricht auch immer wieder zu mir. Wenn ich realisiere, dass ich nicht in seinen Ordnungen lebe, dann weiß ich, okay, gut, Gott wird mir helfen. Er hat mir seinen Geist in mein Inneres gegeben und der Heilige Geist wird mich daran erinnern, er wird mich lernen und er wird mich ermahnen, wird sagen, hey, geh in diesem Bereich deines Lebens, wandle wieder in den Ordnungen Gottes. Jetzt ist nicht Zeit auszubrechen in Zorn und Wut, sondern jetzt bleib ruhig, bleib cool. Also spricht der Heilige Geist zu uns, und wir können aber nur dann die Stimme des Heiligen Geistes in uns hören, wenn wir ein weiches und verständiges und beschnittenes Herz haben. Nur dann. Also wenn wir kämpfen wollen und erfolgreich sein wollen im Kampf, müssen wir einerseits viel aushalten können, ein dickes Fell haben, so hart wie wir außen sind, so weich müssen wir innen drin sein. So hart wie wir außen sind, so weich müssen wir in unserem Herzen sein. Das ist, was mich fasziniert an diesen Männern, ja, diese sanften Riesen. Hart von außen. Kämpfen. Und sie geben alles. Und sie können richtig tough sein, taffe Entscheidungen treffen. Aber in ihrem Herzen immer getrieben von Liebe. Und sehr wohl auch mitfühlend, Empathie empfindend, mit dem anderen mitfühlen können, den Schmerz mitempfinden können, innerlich sensibel sein. Nicht wie ein Elefant, der im Porzellanladen, der alles umhaut. Ja, der arme Porzellanladen, der arme Mensch, der mit dir zusammen ist, wenn du wie ein Elefant bist. Sondern Wahrheit in Liebe auszusprechen. Also das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, wenn wir kämpfen. Als Paulus auf dem Weg nach Korinth war, müssen wir wissen, dass Korinth eine Stadt war, wo es keine Gläubigen gab, also keine, die wirklich Christus nachgefolgt sind. Es war eine Stadt, wo viel Götzendienst betrieben wurde, eine Stadt, wo die Menschen richtig stolz waren, gebildet und stolz. Also harte Herzen ohne Ende. Und dann geht der Paulus hin und dann lesen wir Folgendes in Apostelgeschichte 18, 9 bis 10. Der Herr aber sprach durch eine Erscheinung in der Nacht zu Paulus, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht. Denn ich bin mit dir und niemand soll dich angreifen, dir Böses zu tun, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Hey, ist es nicht ein Blick des Glaubens? Da ist gar keiner, der glaubt, und Gott sagt, ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Das bedeutet im Endeffekt, ey, ich bin Gott, ich kenne die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Und Paulus, ich schicke dich jetzt nach Korinth, und in Korinth gibt es schon Leute, die benehmen sich vielleicht nicht so, die reden vielleicht nicht so und die behandeln dich vielleicht nicht so, aber die gehören tatsächlich eigentlich zu mir. Alles, was du tun musst, ist aufstehen und reden und schweige nicht und hab keine Angst, ich bin mit dir. Ist das nicht eine Zusage für uns als Gemeinde auch? Wir sehen Nürnberg mit seinen 500.000 Einwohnern und die Metropolregion, wahrscheinlich mit den umliegenden Dörfern und Städten, sind wir eine Million. Und von den Millionen gibt es momentan eine kleine Herde von Christen. Ja, uns und einige andere Gemeinden in der Stadt und in den Städten. Aber Gott sieht ein größeres Volk. Glaubst du das? Amen. Gott sieht ein größeres Volk. Er sieht Menschen, die du noch gar nicht siehst. Und er sieht sie schon bei sich. Er sagt, sie gehören zu mir. Aber was du tun musst, ist, fang an, steh auf und rede und spreche. Und predige das Evangelium mit Glauben. Rede von der guten Botschaft. Rede von dem, was Gott an dir getan hat. Rede von den 7-1 gegen Brasilien. Und sei nicht, und rede nicht von deiner momentanen Niederlage. Wenn du mit Leuten über Gott sprichst, spreche von den Siegen. Und nicht in der Weise so, ja, wir haben 7-1 gewonnen. Ich hab's geschafft. Ich hab die Tore gemacht. Ich bin der Toni. Nein, so redest du nicht, sondern Gott hat mir Sieg gegeben. Gott hat mir den Sieg gegeben. Und das ist, was Leute zur Umkehr bewegt. Menschen, die dir nahestehen, die ein scheinbar sehr, sehr hartes Herz haben. Aber wenn Gott gesagt hat, den will ich, dann nimmt er sich den auch. Und da möchte ich wieder Glauben euch zusprechen. Es sind einige, die Kinder haben, die nicht mit dem Herrn gehen. Wenn Gott sagt, den will ich, dann holt er sich ihn auch. Und er möchte dich dazu benutzen, dass du sprichst, dass du betest, dass du ihn suchst. Also, wie ist der Sieg möglich, wie ich es gerade eben gesagt habe? Also zuallererst natürlich das Blut Jesu Christi. Der Sieg am Kreuz von Golgatha, das ist der Moment, wo alles möglich wurde für Erlösung und Errettung, für Leben, für ewiges Leben. Das ist der Blut Jesu Christi. Das ist der erste wichtigste Punkt. Und der zweite wichtige Punkt ist, dass wir predigen und dass wir aufstehen. Es geht Hand in Hand. Gott könnte natürlich auch, er ist Gott. Er kann auch Menschen ohne uns erretten. Aber ich finde es cool, dass er uns dabei haben möchte. Ich find's Hammer, dass er uns mit in dieses Abenteuer hineinnehmen will. Aber die Frage ist, lassen wir uns rufen? Auch wieder ganz neu als Gemeinde rufen. Wisst ihr, unsere Gemeinde ist kampferprobt. Viele Kämpfe, viele Siege, viele Niederlagen. Ich weiß das. Ich bin schon 30 Jahre dabei. Ich schaue nicht so aus, ne? Aber ja. Ihr seid alle nach mir gekommen. Wisst ihr, 20. Februar 87 bin ich geboren. Und am 5. Dezember 87 wurde die Gemeinde gegründet. Und ich konnte noch nicht mal laufen und ich habe hier schon den Herrn gepriesen. Und als ich dann laufen konnte, war ich so dick, dass ich trotzdem gefallen bin ständig. Aber ich sage euch eins, ja, die Gemeinde ist durch vieles gegangen. Viele Kämpfe, viele Siege, viele Niederlagen. Immer wieder haben wir uns aufgerafft. Und ich sehe geistlich, als ich so diese Predigt vorbereitet habe, uns als Gemeinde, wie im Moment das ganze Volk, ganz Deutschland, wie wir uns baden in dieser Niederlage. Wir baden uns in unseren Niederlagen. Oh, wie schlimm das war. Warum hat er denn den Kedira mitgenommen und den Özil? Und wir könnten dasselbe von unseren Geschwistern hier sagen. Warum hat er nur den Nathan mitgenommen? Herr, warum er? Er, der Grund, dass diese Gemeinde nicht wächst. Natürlich stimmt das nicht, Nathan. Komm, der Nathan, das ist ein Hammer-Typ, den können wir mal einen Applaus geben. Der Nathan ist cool. Ein Sieger. Aber seht ihr, wie wir oft denken, wenn wir verlieren, fangen wir an rumzuschauen. Wer ist schuldig hier? Und dann wandert der Blick durch die Reihen. Und jetzt schaue ich ein paar an. Merkt ihr es? Ja, und wir fangen an, Schuldige zu suchen. Aber wir stecken doch alle in einem Boot, eine Mannschaft. Wir sind eine Mannschaft als Gemeinde. Wir gehören zusammen. Wenn wir verlieren, verlieren wir gemeinsam. Wenn wir gewinnen, gewinnen wir gemeinsam. Und natürlich gibt es Zeiten, wo man analysiert und so weiter. Aber analysiere nicht dein ganzes Leben lang. So, irgendwann muss das auch mal aufhören. Und wenn wir analysieren, fangen wir bei uns an, in unserem Herzen. Mir ist hier wichtig an der Stelle, ich glaube, geistig gesehen sind wir momentan in so einer Niederlagenverfassung. Und Gott möchte uns wieder aufrütteln. Er sagt, da gibt es eine Welt, die Erlösung braucht. Da gibt es Nürnberg und Nürnberg braucht Erlösung und ich möchte dich dazu benutzen. Bist du bereit? Ja, aber Herr, wir haben doch gerade verloren und der übrigens neben mir, der ist schuld. Nein, ey, lass uns mal weg mit der Niederlage, weg mit diesem, raus aus diesem Loch, come on. Raus aus dem Loch, lass uns wieder neu Glauben haben für die Siege, die noch vor uns liegen. Gott hat Siege vorbereitet für uns. Sind wir bereit, sie zu ergreifen mit allem, was wir sind und haben? Mit dem ganzen Herzen, mit der ganzen Seele, mit unserem ganzen Sein, unserer ganzen Kraft. Ich möchte eine Geschichte erzählen, und zwar ist die aus dem, die meisten kennen sie von euch, das ist die Geschichte aus dem Garten Gethsemane. Ostern ist zwar schon rum, aber ich möchte heute vor allem diese Geschichte beleuchten, weil es hier um Kampf geht. Und es geht darum einmal, wie Jesus kämpft. Und dann sehe ich da aber noch einen zweiten Kampf, eine zweite Schlacht. Und zwar, wie die Jünger gekämpft haben in dieser Garten Gethsemane-Geschichte. Also der erste Kampf, da geht es natürlich darum, dass Jesus gekämpft hat, dass er ans Kreuz geht. Dass er wirklich stirbt für uns. Und es war ein riesiger Kampf. Das war wahrscheinlich der größte Kampf, den die Welt je gesehen hat. Viel, viel größer als jede Weltmeisterschaft. Viel, viel größer als jeder Kampf, den du je gekämpft hast. Und es wird niemals so ein Kampf, viel größer als der Krieg, der Zweite Weltkrieg, viel größer. Es ist der Kampf schlechthin. Es ist der Kampf um das Kreuz. Es ist der Kampf darum, dass er den Preis auch bezahlen kann. Das ist der erste Kampf in Garten Gethsemane. Der zweite Kampf, da geht es um dich und mich. Es geht um die Jünger. Oder in der konkreten Geschichte, dann geht es um Petrus, Jakobus und Johannes. Und dieser Kampf, da möchte Jesus diese drei vor allem, insbesondere die drei, will er mit einbeziehen in seine Schlacht. Und das möchte Gott auch mit uns tun. Und dann wollen wir uns natürlich auch damit auseinandersetzen, warum gerade die drei. Und ich möchte vorlesen aus Matthäus 26 und möchte anfangen ab Vers 37. Und er nahm den Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus mit und fing an, betrübt und geängstigt zu werden. Und dann spricht er zu ihnen: Meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Also das Erste hier, was wir sehen, ist, dass seine Seele betrübt war oder beziehungsweise voller Sorgen war, und zwar bis zum Tod. Jesus hatte Sorgen. Jesus war betrübt. Jesus, der sündlos ist, war innerlich bewegt. Und ich glaube, diese Sorgen und diese Angst, wir kennen das alle. Jesus war auch nur ein Mensch. Sag ich mal, nicht nur ein Mensch, aber er war Mensch. Und somit hat er Ähnliches empfunden, wie wir empfinden, wenn wir in schwierige Situationen kommen und vor großen Herausforderungen stehen. Und da war diese Seele, die betrübt war. Und Sorgen und Angst, wenn die kommen, wenn die dich überkommen, dann lähmen sie dich. Kennt ihr das? Wenn du vor einer Sache stehst und du musst da durch, dann schiebst du es vor dir her. Und du willst nicht durch. Du willst einfach nicht durch, weil da Angst ist in dir. Du hast Angst davor, also schiebst du es weg von dir. Du ignorierst es. Du lebst scheinbar ruhig, aber eigentlich lebst du total unruhig in deinem Herzen, weil du Angst hast, weil es immer noch irgendwo da ist. Und ich muss es machen. Ich muss irgendwann dieses Gespräch führen mit der Person. Ich muss irgendwann Frieden schließen. Ich muss irgendwann diesen Test machen. Und ich habe Angst, ich habe Angst. Ich muss irgendwann dafür lernen, aber ich drücke mich davor. Und dieses Gefühl kenne ich sehr gut. Ich glaube, jeder, der in der Schule war, kennt das Gefühl. Jeder, der vor Schulaufgaben stand, kennt das Gefühl. Wenn du weißt, jetzt ist es, jetzt kommt's. Oder das Vorstellungsgespräch. Oh mein Gott, da kommt dieses Vorstellungsgespräch. Und dann kommt Angst rein und Angst lähmt uns. Wir werden unbeweglich. Und wir stehen kurz davor, die Mission, den Auftrag, die Aufgabe abzubrechen. Und Jesus hat sich genauso gefühlt. Er war auf der letzten Strecke seines Wegs und er war kurz davor, die Mission abzubrechen. Rein menschlich gesehen war er voller Angst und Sorge. Aber die Mission darf nicht sterben. Die Mission darf nicht sterben. Gib nicht auf. Jesus, wenn er aufgegeben hätte, es wäre die größte Katastrophe gewesen, die die Welt jemals erlebt hätte. Und wir wären wahrscheinlich nicht mal uns dieser Katastrophe bewusst gewesen. Und jetzt müssen wir hier sehen, Tod ist ja sein Ziel. Und hier heißt es, meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod. Aber Tod war ja sein Ziel. Er wollte ja sterben. Jesus hat sich entschieden, ans Kreuz zu gehen und zu sterben. Aber etwas kam auf in ihm. Und wisst ihr, die eigentliche Bedrohung war nicht das Sterben an sich am Kreuz, sondern es war diese Betrübtheit bis zum Tod. Also was bedeutet dann Tod in dem Kontext? Bis zum Tod. Bei diesem Tod geht es nicht um den Tod am Kreuz, sondern es geht um den Tod der Mission, die Jesus hatte. Komme ich da überhaupt hin? Also hätte er sterben können, bevor er stirbt. Versteht ihr das? Das, was er vorhatte, hätte sterben können, bevor er eigentlich stirbt. Ich glaube nicht, dass er so viel Angst hatte vom eigentlichen Sterben, aber ich glaube, da war etwas in ihm, was ihn aufhalten wollte. Und dann sagt er, bleibt hier und wacht mit mir. Und jetzt sehen wir hier diesen Kampf Jesus. Es sind zwei Gebete, die er betet. Das erste, Vers 39. Und er ging ein wenig weiter und fiel auf sein Angesicht und betete und sprach, mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Also er kämpft im Gebet und sein erstes Anliegen war, Gott, gibt es einen anderen Weg als diesen Weg? Wenn es möglich ist, dann lass doch diesen Kelch an mir vorübergehen. Ich möchte, wenn es möglich ist, Vater, wenn es möglich ist, gibt es einen anderen Weg als zu sterben? Warum? Warum hat er so gebetet? Weil da menschliche Sorge war, weil da Betrübtheit war, weil da Angst war. Gibt es nicht einen anderen Weg? Also die erste Strategie in seinem Gebetskampf, und ich finde es gut, dass Jesus hier gebetet hat. Wisst ihr, wir denken oft genau so, aber beten nicht. Und wenn wir Bedenken haben, wenn wir Sorge tragen, wenn wir Empfindungen haben, müssen wir mit diesen Dingen zu Gott, dem Vater, gehen. Egal, vor welcher Sache du stehst. Sofern der Kampf ein guter Kampf ist, geh zum Vater damit. Es ist nicht verkehrt, diese Sorgen zu haben, aber es ist verkehrt, wenn du mit den Sorgen nicht zu ihm gehst, sondern wenn du mit den Sorgen dein Umfeld vergiftest, wenn du mit den Sorgen dein Herz vergiftest. Was wir tun müssen, ist rauslassen, was drin ist, aber zum Vater und nicht zu anderen Menschen. Oft gehen wir mit unseren Sorgen zu anderen Menschen und wisst ihr, wie man das nennt? Vor allem in Bezug auf Menschen, Sorgen in Bezug auf Menschen lästern. Es ist besser, wenn wir mit unseren Dingen zu Gott gehen. So, das ist das erste Gebet, das zweite Gebet. Und übrigens, er sagt ja dann in, der Geist zwar ist willig, das Fleisch aber ist schwach, hat er dann später gesagt, da kommen wir noch dazu. Und finde ich auch interessant, ich glaube, das war nicht nur in Bezug auf die Jünger. Gebet 2. Vers 42, wiederum zum zweiten Mal ging er hin und betete und sprach, mein Vater, wenn dieser Kelch nicht vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Und jetzt sehen wir hier, dass das zweite Gebet eigentlich ein ganz anderes Gebet ist als das erste Gebet. Beim ersten Gebet ging es darum, den Kelch nicht zu trinken und in dieser Weise geht er an mir vorüber. Ich trinke es nicht und er geht vorüber. Und im zweiten Gebet ging es darum, der Kelch geht immer noch an mir vorüber, aber diesmal trinke ich ihn. Seht ihr das? Wenn dieser Kelch nicht vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke. Also er wird vorübergehen, wenn ich ihn trinke. Also zweimal, einmal das erste so, okay, ich trinke ihn nicht, aber er geht an mir vorüber. Das zweite ist, ich trinke ihn, er geht an mir vorüber. Durch das Trinken des Kelches wird es vorübergehen. Wird er vorübergehen, der Kelch. Es sind zwei komplett unterschiedliche Gebete. Was ist zwischen diesen beiden Bitten geschehen? Warum hat sich auf einmal die Strategie von Jesus im Gebet verändert? Was ist passiert dazwischen? Wisst ihr, was passiert ist? Gott hat geantwortet auf sein erstes Gebet. Und zwar sehen wir das in Lukas 22, 43. Da steht, es ist dieselbe Geschichte, bloß aus dem Lukas-Evangelium. Und da heißt es dann nach dem ersten Gebet, es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel, der ihn stärkte. Also kam Hilfe von oben, wenn selbst Jesus einen Engel vom Himmel brauchte, dass er gestärkt wird. Wie viel mehr brauchen wir Engel, die uns stärken? Wie viel mehr brauchen wir Engel, die uns stärken inmitten des Kampfes, der im Gebet stattfindet? Hier kam dieser Engel und dann lesen wir davon, dass Jesus Schweißtropfen hatte wie Blut. Und dieser Engel ist gekommen und hat ihm geholfen. Was hat dieser Engel gesagt zu Jesus? Er hat wahrscheinlich zu Jesus gesagt, deine Bitte, die kann der Vater leider nicht erfüllen. Der Kelch wird nicht an dir vorübergehen, indem du ihn nicht trinkst, sondern du musst ihn trinken. Aber er ist mit dir und du wirst siegen. Ich glaube wirklich, dass in dem Moment, wo das Fleisch schwach war, der Geist wieder willig geworden ist in Christus. Und er gesagt hat, okay, danke, Engel, I will do it. Ich werde es tun. Also Jesus war in diesem Körper wie du und ich. Wir stecken auch in diesem Leib. Und dieser Körper, dieses Fleisch, hasst Schmerz, will nicht sterben, hasst alles, was mit Leid zu tun hat. Wir wollen das nicht. Und Jesus hat genau dasselbe empfunden. Und dann das Zweite ist, was ist dazwischen passiert? Hebräer 5, 7. Da steht, Jesus hat in den Tagen seines Fleisches sowohl Bitten als auch Flehen mit starkem Geschrei und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod retten kann und ist um seiner Gottesfurcht willen erhört worden. Also das Gebet von Jesus wurde erhört im Garten Gethsemane. Und einige würden jetzt sagen, okay, aber warum wurde das Gebet erhört? Weil er ist ja gestorben. Er wurde ja nicht aus dem Tod gerettet. Aber hier steht, dem dargebracht, der ihn aus dem Tod retten kann und ist um seiner Gottesfurcht willen erhört worden. Aber er ist gestorben, er ist am Kreuz gestorben. Er wurde verraten. Petrus hat ihn verleugnet. Also die Dinge sind doch geschehen, also was bedeutet das? Und ich glaube, wenn wir sagen, dass es hier um den leiblichen Tod Jesu geht, dann ist es ein sehr oberflächlicher Gedanke. Sondern hier dieses Sterben bedeutet, dass die Angst vorm Tod führt zu seinem Ungehorsam. Also wenn Jesus Angst hat vor seinem leiblichen Tod, dann würde es zum Ungehorsam führen. Und das darf nicht passieren. Lass dieses tiefe menschliche Verlangen, nicht den irdischen Tod zu sterben, mich nicht umzubringen, das soll weggehen. Der Tod würde mich besiegen und er würde durch den Tod zerstört werden, wenn ich lebe. Also sprich, wenn ich lebe, werde ich sterben. Werde ich eigentlich in meinem Ungehorsam, in meinem Herzen sterben. Und alle mit mir zusammen mit. Und das Zweite ist, wie er vom Tod gerettet wird, ist, in den Tod zu gehen, um nicht tot zu bleiben. Ich möchte Erfolg haben, hat er gesagt, ich werde auferstehen. Also sehen wir hier zwei Aspekte, einmal ganz am Anfang und ganz am Ende. Ganz am Anfang war da diese Angst. Wenn er dieser Angst Raum gegeben hätte, dann wäre die Mission gestorben, wäre Jesus gestorben, bevor er stirbt. Und es wäre erfolglos gewesen. Und dann das Zweite ist, er ist gestorben am Kreuz mit dem Glauben und mit dem Wissen, ich werde zwar sterben, aber ich werde nicht tot bleiben, sondern ich werde wieder auferstehen und ich werde leben. Und das sind diese zwei Aspekte. Jesus hatte ganz konkret hier zwei wesentliche Kämpfe gehabt in sich drin. Einmal dieser Kampf, werde ich das durchziehen? Und er hat es durchgezogen. Und wir brauchen diese zwei Sachen. Gott wird uns frei machen von Angst. Und wenn wir dann hineingehen in die Herausforderung, wenn wir dann unser Kreuz auf uns nehmen, dann werden wir nicht tot bleiben, sondern mit ihm auferstehen. Und das ist meine Botschaft für heute. Leute, es ist so wichtig, dass wir es verstehen. Es ist ein bisschen kompliziert, aber ihr seht die Wahrheit da drin. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, vielleicht bringt es das besser auf den Punkt. Zeigt mal das Bild. Es gibt ja Büffel und diese Büffel, wenn der Sturm kommt, rennen die nicht vorm Sturm weg, sondern was die Büffel machen, sie warten, bis der kommt. Und wenn er dann da ist, weil die ja recht langsam sind, die können nicht sehr schnell rennen, dann gehen sie in den Sturm rein, sie rennen in den Sturm rein. Und genau das ist, was Jesus getan hat. Anstatt vorm Sturm, vorm Kreuz wegzurennen, hat er gesagt, okay, ich nehme es auf mit dem Sturm, ich renne direkt hinein. Ich werde direkt in den Tod hineingehen. Ich werde den Tod überwinden, indem ich den Tod erlebe. Und werde dann siegreich hervorgehen. Der Same muss sterben, bevor er wächst, bevor er aufwachsen kann. Wir brauchen dieses Erlebnis von ich sterbe, mein Fleisch stirbt, ich kann nicht mehr. Ich werde hier, das ist so hart. Und wenn wir das erleben, dann werden wir, und wenn wir dann im Glauben sind, werden wir auferstehen. Wir werden wieder zum Leben erweckt. Und was meint ihr? Der Sieg ist viel größer im Licht der Niederlage oder der anscheinenden Niederlage. Wenn in dir alles so, es ist tot geglaubt, du denkst, es wird nichts mehr passieren. Und dann auf einmal, bam, kommt das Leben. Und der Sieg kommt. Und die Person kommt zum Glauben, für die du so lange gebetet hast. Ständig im Gebet warst du im Sterben innerlich. Oh mein Gott, es ist so hart. Und auf einmal, bam, kommt der Durchbruch. Und das ist, was wir lernen durch diese Geschichte im Garten Gethsemane mit Jesus. Jesus ist so ein Büffel gewesen. Und er ist da einfach durchgerannt durch den Sturm. Und er hat den Sturm überwunden. Und auch wir können das. Auch du bist so ein Büffel. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist ein Büffel. Der Tod hat dich nicht am Anfang besiegt und am Ende wird er dich auch nicht besiegen. Der Tod hat Jesus nicht am Anfang besiegt und am Ende hat er ihn auch nicht besiegt. Jesus hat den Tod in sich überwunden und er hat den Tod danach überwunden, den eigentlichen Tod. Jesus hat in jeder Hinsicht von Anfang bis zum Ende gesiegt. Und der gesiegt hat, der lebt in dir. Und die Auferstehungskraft Jesu Christi lebt in dir. Und deswegen wirst du gewinnen, auch wenn du dich im Moment tot fühlst. Ja, kann man mal klatschen. Und jetzt die Jünger. Junge. Die Jünger. Wisst ihr, wenn wir solche Geschichten hören und lesen, die sind uns ja sehr bekannt. Und dann nehmen wir das Ende einfach so hin. Oder auch die Dinge, die geschehen in den Geschichten, sind so selbstverständlich für uns. Aber jetzt stellt euch mal vor, warum hat Jesus die drei mitgenommen? Warum? Warum hat Jesus Petrus, und er nennt Petrus beim Namen interessanterweise, und die Söhne des Zebedeus, warum, das sind Johannes und Jakobus, warum hat er die mitgenommen? Er hätte doch einfach sagen können, ey, ihr elf, bleibt da und ich werde kämpfen. Er wollte aber, dass die drei mitgehen. Er hat gesagt, hey, die acht, die bleiben da und die drei, die nehme ich mit, kommt mit. So, und dann sind die drei mitgegangen. Ich verstehe es nicht ganz, warum das so war, aber Jesus hatte da einen Plan. Jesus wollte was damit bezwecken. Das war nicht einfach Zufall, dass er so gehandelt hat, wie er gehandelt hat. Sondern er hatte bewusst etwas im Sinn gehabt. Also hat er Petrus, Johannes und Jakobus mitgenommen. Hier in Vers 36, da kommt Jesus mit ihnen an ein Gut, ne, genannt Gethsemane, und er spricht zu den Jüngern, da waren alle elf noch da, weil der zwölfte war weg. Setzt euch hier, bis ich hingegangen bin und dort gebetet habe. Und dann sagt er in Vers 37, und er nahm den Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus mit und fing an, betrübt und geängstigt zu werden. Also er hat die drei mitgenommen, ist dann reingegangen in den Wald. Dann spricht er zu ihnen, meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod, bleibt hier und wacht mit mir. Und hier kommt diese erste Aufforderung. Gott sagt heute zu dir, bleib hier und sei wachsam. Bleib hier und sei wachsam. Was ist passiert? Wenn wir natürlich vor allem auch von wachsam sprechen, bedeutet es auch geistlich wach zu sein. Ja, also nicht nur nicht zu schlafen, sondern auch geistlich nicht zu schlafen. Und dann sehen wir später, und er kommt zu den Jüngern, Vers 40, und findet sie schlafend. Und er spricht zu Petrus. Interessant, es waren doch drei Männer da. Warum steht hier, er spricht zu Petrus, ganz konkret zu Petrus? Was ist mit den anderen beiden? Und er spricht zu Petrus, also nicht eine Stunde konntet ihr mit mir wachen. Und wisst ihr was? Die Jünger haben versagt. Später sehen wir dann, er sagt wieder, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist war willig, das Fleisch aber schwach. Und dann später, als er wieder kam in Vers 43, und als er kam, fand er sie wieder schlafend, denn ihre Augen waren beschwert. Und diesmal hat er nichts mehr gesagt, sondern er hat sie gelassen. Er ließ sie und ging weg. Er ging wieder hin, um zu kämpfen. Also, da war Jesus in dieser Situation, und ich glaube nicht, dass er abhängig war von der Hilfe der Jünger, sondern ich glaube, dass er die Jünger mit teilhaben ließ an seinem Kampf, um den Jüngern etwas zu zeigen, wie sie in der Zukunft kämpfen sollen. Er wollte, dass sie aufmerksam ihn beobachten, wie er mit dem Vater spricht und im Gebet durchkämpft durch die Situation. Wie er den Tod am Anfang in sich selbst besiegt und den Tod am Ende besiegt. Er wollte, dass sie das erfahren und erleben. Aber wisst ihr, was passiert ist? Petrus und die anderen beiden haben den ersten Kampf in ihrem Herzen verloren. Anstatt wach zu bleiben, anstatt die Situation zu erkennen, das wichtigste Ereignis, das die Welt je gesehen hat und sehen wird, und sie haben es einfach verpennt und verschlafen. Und dann denke ich mir, hey, da werden noch Ereignisse kommen. Werden wir als Gemeinde schlafen oder wach sein, Leute? Werden wir schlafen oder sind wir wach? Werden wir schlafen, weil wir vielleicht Angst haben? Ich habe Angst davor, ich will es nicht machen. Oh, ich schlaf lieber. Oder sind wir wach? Und glaub mir, kurze Story von mir, wenn die Blanca einen schlechten Traum hatte, mich aufweckt und sagt, hey, wir müssen beten, ich bin so oft wieder eingepennt. Oh mein Gott, sorry Blanca. Sie musste so manche Schlacht alleine kämpfen, weil ich einfach nicht wach bleiben konnte, gerade wenn es dann drauf ankommt. Ja, das ist nicht immer passiert, aber es gab Momente, wo ich dann auch innerlich so gekämpft habe, Mensch Gott, was ist denn mit mir los? Das ist gerade wichtig, meine Frau braucht mich gerade und ich penne einfach wieder ein und die Augen werden schwer und schwupp weg. Wir haben uns letztens drüber unterhalten, interessant ist ja auch, dass Frauen oft kommen und am Abend die Gespräche führen wollen, Probleme ausdiskutieren wollen, immer nachts. Ich so, Blanca, warum immer nachts? Das hätten wir doch um 15, 16, 17 Uhr machen können. Ey. Wir müssen morgen wieder aufstehen. Und dann ist die hellwach und dann will die reden. Ne? Und dann penne ich ein. Und sie tut alles, um mich wach zu halten. Ja? Und dann fängt sie an, Staub zu saugen und was weiß ich was. Mitten in der Nacht. Und ich schlaf. Na, er hat mich echt gesegnet mit einem guten Schlaf. Aber wisst ihr was? Es gibt Momente, wo wir wach sein müssen. Geistlich sensibel. Und ich glaube, wir stehen momentan in einer sehr wichtigen Zeit als Gemeinde. Wir müssen wieder geistlich sensibel werden. Wach sein. Das Schöne an der ganzen Story ist, ey, die haben verloren, die Jünger. Jesus hat diese Schlacht in Gethsemane gewonnen, die Jünger haben sie verloren. Aber wisst ihr was? Trotzdem können wir siegreich hervorgehen. Weil es ist besser, dass die Jünger verloren haben und Jesus gewonnen hat, anstatt dass Jesus verloren hätte und die Jünger gewonnen hätten. Stell dir mal vor, der den eigentlichen Kampf führt, pennt ein und die anderen so, oh, Jesus, wach wieder. Gott sei Dank, danke Jesus, dass du wach bist. Danke, dass du nicht schläfst und schlummerst. Danke, dass du kämpfst, wo wir aufhören. Und danke, dass du uns helfen möchtest. In dem Moment, wo wir nur Niederlage sehen, sieht Jesus den Sieg. Was wir tun müssen, ist, seinen Blick zu bekommen auf unser Leben und unsere Situation. Weg von dieser Niederlagenbrille auf den Boden schmeißen und drauftreten und die Siegesbrille von Jesus anziehen und sagen, okay, wir werden überwinden, auch wenn es für mich Leid und Schmerz bedeutet, auch wenn ich sterben werde körperlich, ich werde am Schluss auferstehen und den Sieg haben. Wir als Gemeinde werden auferstehen und den Sieg haben. Warum der Petrus? Petrus hatte drei Situationen, sich vorzubereiten. Vielleicht hat es damit zu tun, dass er später dann dreimal Jesus verleugnet hat. Er hat ihn verleugnet, weil er nicht gebetet hat, sondern geschlafen hat. Also was wir sehen ist, wenn wir Niederlagen im Leben erleben, wo wir vor allem auch sündig waren oder sind, hat es zu tun mit unserem Gebet. Wenn wir beten, wenn wir wachsam sind, werden wir anders hervorgehen aus Kämpfen, die uns bevorstehen. Also glaube ich, dass der Petrus hier ganz besonders gemeint war und Jesus hatte was ganz Besonderes mit ihm vor. Er und auch Johannes und Jakobus sollten zu Säulen der zukünftigen Gemeinde werden. Und deswegen, Leute, auch hier nochmal möchte ich eine Lanze brechen für alle Pastoren Deutschlands, Nürnbergs und der ganzen Welt. Die brauchen euer Gebet. Die brauchen unser Gebet. Wir müssen für die Leiter beten und nicht mit dem Finger auf sie zeigen. Ja, die sind nicht besser als wir. Und wir sind auch nicht besser als sie. Aber die brauchen unsere Gebetsunterstützung. Und das habe ich auch erleben dürfen in der Zeit, dass ich für meinen eigenen, unser Pastor ist mein Vater, dass ich für meinen Vater bete. Und ich weiß noch, wir hatten eine Zeit, wo der Benny und ich, wir haben uns regelmäßig getroffen für mehrere Monate täglich und haben gebetet von seinem Vater. In Zeiten, wo es hart war, für ihn auch. Wo uns Gott gerufen hat, wo wir uns erstmal so miteinander so, ich erzähle jetzt ein bisschen was aus dem Nähkästchen. Wir haben uns beschwert so über gewisse Sachen, oh Mensch, warum das und so. Und irgendwann war uns klar, ey, das Beschweren bringt uns kein bisschen weiter. Wisst ihr, was das Beschweren macht? Das hat unser Herz kaputt gemacht. Wir sind immer härter geworden in Bezug auf Gott und dem, was Gott für diese Gemeinde auch hat. Und dann haben wir angefangen, das umzudrehen, geistlich sensibel zu werden und angefangen zu beten für meinen Vater und für die Gemeindeleitung. Und ich glaube, das muss unser aller Herz sein. Das muss unser aller Herz sein, dass wir anfangen wieder zu beten, wach sind, unser Herz weich ist. Petrus, er hat versagt. Aber Jesus hat trotzdem dann zu ihm gesagt, hey, weide meine Schafe. Weide meine Schafe. Nicht durch Herr oder Kraft, sondern allein durch meinen Geist. Lass uns gemeinsam aufstehen. Können die Augen schließen? Und ich möchte für uns beten. Vater im Himmel, ich danke dir für dieses wunderbare Beispiel des Kampfes im Garten Gethsemane. Herr, wir wollen lernen. Wir wollen lernen zu kämpfen, wie man kämpft, wie man richtig kämpft, geistlich gesehen auch richtig kämpft. Ich danke dir, Gott, dass du etwas vorhast mit dieser Gemeinde, mit uns, die wir hier stehen. Und Vater im Himmel, ich bete aber, dass du uns diesen wahrheitsgetreuen Blick auf unsere Situation, auf unsere Stadt gibst, auf unsere Familien gibst, auf unsere Arbeitsplätze gibst. Herr, dass wir nicht aus unserer Warte her das anschauen, sondern von dir her das anschauen. Und Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns mit hineingenommen hast, dass wir teilhaben dürfen an deinem Kampf, der am Kreuz gekämpft wurde. Und Herr, vergib uns, wo wir geschwiegen haben aus Angst, wo wir nicht mehr gepredigt haben, wo wir nicht mehr mit unserem Leben bezeugt haben, dass du der Herr bist. Und Herr, wir wollen es wieder neu ergreifen in Jesu Namen. Wir wollen Zeugen sein. Wir wollen deine Botschaft, die Retterbotschaft, die Heilsbotschaft, wollen wir verkünden, Herr. Und Vater im Himmel, ich bete aber auch für unsere persönlichen Herausforderungen und Kämpfe. Herr, du siehst die Herzen, die hier sind. Und Herr, du siehst die, die momentan schlafen. Weck sie auf in Jesu Namen. Weck sie auf in Jesu Namen. Herr, und auch die, die momentan unter Verdammnis leiden, Herr, die sagen, Mensch, ich habe schon so oft versagt, ich werde wieder versagen. Und ich bin nicht gut genug. Herr, ich bete, dass du diese Gedanken ausradierst aus den Köpfen in Jesu Namen. Herr, dass wir nicht mehr auf die Niederlagen schauen, sondern auf den Sieg schauen in Jesu Namen. Und Gott, heute wollen wir eine Entscheidung treffen. Wir kämpfen und wir siegen. Im Namen Jesus. Amen. Amen.